Jetzt der Predigtext. Wir lesen miteinander aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 32 bis 42. Markus, Kapitel 14, Abvers 32. Es ist ein Moment der letzten Nacht vor dem Kreuz. Kurz nachdem Jesus das Paschamahl mit seinen Jüngern gehalten hat. Lasst uns gemeinsam auf Gottes Wort hören. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorübergingen. Und sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und kam wieder und fand sie schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genoeg. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steh auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah. Lieber Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns Herz und Mund und Ohren öffnet, dass wir hören können, was du selbst uns zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, zwei Gebete also. Das eine Johannes 17, das andere hier. Gebete, die auf den ersten Blick für sich allein zu stehen scheinen. Wir können in unserer gewöhnlichen Bibel lesen, in einem Jahr das Johannes-Evangelium durchgehen und zum Gebet dann in Kapitel 17 kommen. Und vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später gehen wir mal das Markus-Evangelium durch und kommen dann zu diesem Gebet, in Kapitel 14. Ohne eine Verbindung. Das vermute ich. Aber habe ich gesagt, in vielerlei Hinsicht sind diese beiden Gebete wie zwei Poster, die coole Leute an ihrer Wand hängen haben. Oder wie in alten Zeiten in mittelalterlichen Kirchen ein Künstler zwei Bilder machte, malte, moet ik zo zeggen, die er irgendwo auf dem altaar in de kirche aanbracht. Aber obwohl die zwei Bilder getrennt waren, wenn man genau zusah, man erkannte, dieser Künstler had einen Weg gefunden, ons die Schrift zu erklären. So wie ein Prediger sagen kann, wenn wir von diesem Abschnitt zu jenem anderen übergehen, schau mal, wie diese beiden Bibelstellen ein Licht aufeinander werfen. Zuerst das Gebet von Johannes 17. Vater, das ist es, was ich will. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie mich in meine Herrlichkeit sehen. De Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast, ehe die Welt erschaffen war.
Und dann, ich schätze so innerhalb einer Stunde, höchstens zwei, dann finden wir Jesus an einem ganz anderen Ort. Und er betet, Abba, Vater, noch intimer, Papa, Abba, Vater. Alles ist dir möglich. Vielleicht hast du auch schon einmal so gebetet. Du warst in einer verzweifelten Situation und das Erste war, Herr, ich weiß, dass du alles und jedes tun kannst. Alles ist dir möglich. Bitte, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und der Kontrast könnte nicht größer sein. Zuerst so vertrauensvoll, Vater, das ist, was ich will. Und ich weiß, was ich will, ist, was du willst. Eine Stunde später im Garten Gethsemane, Vater, was ich will, ist, diesen bitteren Kelch von mir genommen wird. Aber ich weiß. Darf ich so kühn sein, es so zu formulieren? Ich weiß, dass das, was ich will, nicht dein Plan ist. Ich hoffe jetzt, dass wir ein bisschen die Spannung spüren. Und es wäre interessant, dem Johannes zu fragen, warum sagst du uns nichts über diese Spannung? Aber doch, wird er dann sagen, doch, ich erzähle davon, aber auf eine andere Weise und in umgekehrte Folge. Erinnert ihr euch daran, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, Kapitel 14, euer Herz erschrecke nicht. Und wenn wir das mit seinem Gebet verbinden, Vater, ich will, dass sie mich in meiner Herrlichkeit sehen, dann verstehen wir, warum er das sagt. Hab keine Angst, erschrecke nicht. Aber das Paradoxe ist, dass er in Kapitel 12, Johannes 12, gesagt hatte, jetzt habe ich große Angst. Und du siehst die Verbindung. Er hat ein zutiefst unruhiges Herz, damit sie keine Angst zu haben brauchten, weil ihre Sorgen von ihm übernommen sind. Und es gibt eine ähnliche Beziehung zwischen Johannes 17 und Markus 14. Das ist die Verbindung. Das eine Gebet wirft Licht auf das andere. Und in vielerlei Hinsicht ist dies ein noch heiliger Ort als Johannes 17. Johannes 17 scheint nur voller Licht zu sein. Aber Markus 14 ist zumindest für mich ein Ort, an dem ich das Gefühl habe und auch ein bisschen hoffe, heute Abend das Gefühl überzubringen. Jetzt muss ich ganz leise auf Zehenspitzen gehen. Ich meine, man kann es physisch spüren. Aber um geistlich zu verstehen, was hier passiert, in dieser Garten, in diesem Gespräch, zwischen Jesus und seinem Vater. Schau mal. Wenn Johannes 17 der heilige Ort ist, dann nähen wir uns jetzt dem heiligsten aller Orte, den unser Herr erlebt hat. Und es wäre vielleicht richtig, wenn wir mit Augustinus sagen könnten, ich sehe die Tiefe, aber bin mir nicht sicher, ob ich den Boden erreichen kann. Wir wollen also behoedzaam vorgehen und ich versuche dies in drei Stufen zu tun. Wir machen, sag mal, drei Schritte. Der erste Schritt besteht darin, die Veränderung zu unterstreichen, die sich hier in der Erfahrung Jesu vollzieht. Eine Veränderung, ich muss sagen, in vielerlei Hinsicht. Ganz einfach anfangen, geografisch. Zuerst im Obersaal, beim letzten Paschamaal, wobei die Jünger über den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist leert. Eine der schönsten Momente in ihrem Leben. Und jetzt hier in der Finsternis von Garten Gethsemane, in einer völlig anderen Atmosphäre, als dort, wo er noch vor einer Stunde war.
Meer noch, auch seine Körperhaltung ändert sich. Erinnert ihr euch, wie im Johannes 17 Jesus seine Augen zum Himmel erhebt? Damit fängt es an. Er erhebte seine Augen hoch. Fast so im Vergleich mit dem, was hier passiert, fast so, als ob Jesus direkt in der Thronsaal Gottes sitzt. Er hat Zugang zu seinem himmlischen Vater, der ihm sozusagen das goldene Zepter entgegenstreckt. Mein Sohn, alles, was ich habe, gehört dir. Bitte von mir, was du willst. Und dann hier, ganz anders. Seine Augen sind nicht zum Himmel gerichtet. Er beugt sich zu Boden, überwältigt. In Johannes 17 fast so, als würde er sich erheben, eine richtige Ekstase. Aber hier eine überwältigende Agonie. Das ist die Sprache vom Evangelisten verwendet. Er war in Agonie, in zu Boden gesunken. Und dann gibt es eine umgekehrte Richtung im Gebet. Schau mal, in Johannes 17 ist er am Anfang auf sich allein gestellt und betet zum Vater. Dann im zweiten Teil hat er seine Jünger um sich versammelt. Und dann im dritten das ganze Volk Gottes. Vielleicht erinnerst du das noch. Diese drei Teile. Und hier geht es genau umgekehrt. Zusammen kommen sie zum Tor des Gartens. Und dann lässt er die meisten der Jünger zurück. Dort sind sie alle. Er nimmt eine kleine Gruppe mit. Die besonderen Freunden. Petrus, Jakobus, Johannes. Und dann gibt es da die Isolierung. Er ist genauso der hohe Priester, der sich weiht, wie er der hohe Priester beim Paschamahl war, der sich selbst, seine Jünger und uns, den Herrn, weiht. Aber jetzt eine schreckliche Isolation. Also die wichtigste Veränderung gilt nicht sozeer den Ort, den Haltung, die Gesellschaft. Die Hauptveränderung gilt seine Gefühle, seine Emotionen. Ekstase, Freude, Herrlichkeit, Johannes 17. Aber hier bange Vorahnung. Und faszinierend, ich habe im ersten Predigt gesagt, wahrscheinlich ist das Markus Evangelium die Nacherzählung von Petrus Erinnerungen. Und man kann diese Abschnitt auch als die Erzählung lesen von jemandem, der zumindest teilweise ein Augenzeuge war, der Petrus. Aber es gibt Elemente hier, die über den Augenzeugen hinausgingen. Aber er hat es gewusst, Petrus. Jesus hat es gesagt, vers 34. Meine Seele ist sehr betrübt, bis an dem Tod. Wir wissen alle, und Alessandro hat uns daar veel van erzählt mit den Psalmen in die letzten Wochen. Wir wissen, unser Herr hat seine Gefühle oft mit Psalmworten ausgedrückt. Was er hier sagt, erinnert an die Schreie der Psalmisten. So eine totale Verlassenheit, die sie manchmal erlebten. Jesus erlebt sie hier. Aber es ist die Weise, wie es hier von außen beschrieben wird, die sehr vielsagend ist. Schau mal vers 33. Er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu sagen, übersetzt Luther. Das Verb, das Markus hier benutzt, wird eigentlich nur hier, auch noch einmal in dem Brief an die Philipper verwendet. Was bedeutet es? Dass es schwierig ist, absolut sicher zu sein, was es bedeutet. Aber höre mal, wie der Engländer T.B. Lightfoot die Bedeutung dieses Wortes beschreibt. Ich habe es übrigens in seinem Kommentar nicht zum Markus, aber zum Philipperbrief gelesen. Aber es hat mich wirklich zutiefst berührt. Er sagt, dieses Verb beschreibt den ruhelosen, halb zerstreuten Zustand, der durch körperliche Störung entsteht oder geistige Verwirrung wie Trauer oder Scham oder Enttäuschung. Mensch. Vielleicht haben die meisten von uns eine solche Erfahrung nie gemacht. Einige von uns vielleicht schon. Es ist etwas passiert. Du hast eine Nachricht bekommen. Es hat unsere Gegenwart, unsere Zukunft, vielleicht sogar unsere Vergangenheit auf den Kopf gesetzt. Und wir spüren es nicht nur mit unserem Kopf, sondern wir fühlen uns in Schockzustand. Jetzt haben wir etwas gelernt, das wir niemals lernen wollten. Und was Professor Lightfoot andeutete, war: deshalb hat Markus dieses Verb gewählt, um die Tiefe der Verzweiflung auszudrücken. Und wir wissen alle, Wörter öffnen sich für die Realität. Für das, für was da war im Herzen Jesu. Aber zugleich spüren wir, eigentlich sind wir nur, hier sind wir nur am Rande, ein bisschen am Rande dabei. Eine ungeheure Verzweiflung. In so starken Kontrast zu der Freude im Obersaal, die Glorie im Obersaal. Und er begann zu zittern und zu zagen. Siehst du, was Markus hier tut? Er nimmt, sag mal, diese Worte in Johannes 13, 14 und 17 und er fragt: wolltest du die Herzensnot kennen, von der Jesus in Johannes 13 spricht? Wolltest du verstehen, warum du diese Verzweiflung niemals zu brauchen hast? Und warum du vertrauen kannst, dass er dich zum Anblick seiner Herrlichkeit bewahren wird, weil die Liebe seines Vaters so intensiv ist? Ja, dann findest du die Erklärung für was er im Obersaal gesagt hat, hier in den Garten von Gethsemane. Jesus erlebt hier etwas ganz Schreckliches. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was er hier belebt? Das ruft doch nach einer Erklärung, oder? Nun, wenn es hier eine Veränderung gibt bei unserem Herrn, dann scheint mir der direkte Grund seine Blickrichtung zu sein. Und das ist der zweite Schritt, den ich gehen möchte. Waarauf schaut er? Schau mal vers 36. Vater, alles ist möglich für dich. Nimm diesen kelch van mir. Also, ein kelch ist es, der die Angst veroorzaakt. Was für ein kelch? Ja, auch wir nutzen solche Formulierungen, oder? Wir sagen, mein becher fließt über. Das ist ganz freudig. Oder, er musste den bitteren kelch bis zum Ende trinken. Aber Jesus denkt nicht in solche allgemeine Begriffe. So wie Jesus seine Gefühle immer wieder mit Psalmworten ausgedrückt hat, so habe ich keinen Zweifel daran, dass auch dieser kelch eine ganz genaue Bedeutung hat. Es ist der kelch, von dem die Propheten sprachen. Ich gebe ein paar Beispiele. Hier ist Jesaja 51. Steh auf, Jerusalem, steh auf und erheb dich. Du hast den Kelch leer getrunken, der Herr dich reichte. Der Kelch seines Zorns. Den Kelch seines Zorns. Das ist, was hier passiert. Bis zum letzten Tropfen müsstest du ihn schlucken, diesen Trank, der zum Taumeln bringt. Ja, Jesus taumelt vor dem, was er sieht in diesem kelch. Oder Ezekiel 23, du musst den kelch deiner Schwester trinken, so tief und weiter ist. Was soll das bedeuten? Du sollst zu so großem Spott und Hohn werden, dass es unerträglich sein wird. Du musst dich mit starkem Trank und Jammer voll trinken, denn es ist ein kelch des Grauens und Entsetzens. Fast Andeutungen dessen, was mit Jesus geschieht. Und noch eine, Habakkuk 2. So trinke nun, dass du taumelst, denn an dich wird der Kelch in die Rechten des Herrn kommen und Schande über deine Ehre. Worten, wir können sie fast eins zu eins verbinden mit den Evangelientexten, worüber wir reden. Herrlichkeit in des Vaters Gegenwart, aber jetzt verwandelt in etwas, von dem Jesus weiß, es wird Schande sein. Sie wieder ihn verspotten, verhöhnen, erniedrigen, ihn nackt ausziehen, ihn beschämen. Und ich denke, das ist, was unser Herr jetzt anfängt zu erfahren, auf eine Weise, die er nie so erfahren hat. Und was wir immer wieder zu staunen bringt, er muss sein ganzes Leben ganz gewusst haben, dass dies vor ihm liegt. Stell dir das vor. Aber jetzt, wo es so weit ist, jetzt steht er vor der Tür. Weißt du, du kannst mit Dingen leben, solange man weiß, sie sind noch 10 Jahre oder 5 Jahre oder 3 Jahre entfernt. Ja, das ist schon weit weg. Aber dann kommt es näher. Eine große Operation. Eine große Krise. Unser Tod, wir wissen natürlich alle, die kommt. Aber hier ist kein gewöhnlicher Tod. Dieser Tod bedeutet, dass er am Kreuz ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das versteht er von diesem Kelch. Es ist der Kelch des Zorn Gottes. Ich habe gedacht, in der Vorbereitung, es hat mir sehr bewegt. Ich kann eigentlich auch nicht mit trockenen Augen hierüber reden, das verstehst du, denke ich. Aber wäre ich ein Filmemacher, ich werde an diesem Punkt, um den Zuschauern zu zeigen, was hier vorgeht, einfach einen kurzen Flashback, einen kurzen Rückblick machen, auf was vorausgeht. Denn die letzten Worte Jesu bezogen sich, wenn man das liest in Markus Evangelium, die bezogen sich auf den Segenskelch, den er seinen Jüngern reichte. Ein Zeichen ihrer Gemeinschaft, der Vergebung der Sünden und der Gnade Gottes. Und seine letzten Worte waren, ich werde von diesem Segenskelch nicht mehr trinken, bis ich ihn im Reich meines himmlischen Vaters trinke. So würde ein Filmemacher zeigen, möchtest verstehen, warum dieser Kelch so furchtbar ist? Dan moest verstehen waarom jener Kelch zo gesegnet is. Eine dramatische verwandeling. En dan den focus in zijn blik. Brengt ons dat niet zum Kern? Ik meine, een kind kan het verstehen. Jezus gaf den Jüngern zijn Segenskelch. En er ging in Gethsemane en nam ihren Fluch weg. Genau was Jesaja prophezeit hat, der sagte, er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, und jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Was Martin Luther den fröhlichen Wechsel nannte. Ich. Er nimmt, was mir gehört. Er trinkt an meiner Stelle den Becher von Gottes Gericht, weil er mir geben will, den Becher seiner Gemeinschaft mit Gott. Und das bringt uns zum dritten Schritt. Ja. Bei dem wir voller Ehrfurcht vorgehen müssen. Denn der dritte Schritt ist nachzudenken über die Tiefe seines Gebets. Jawohl, hier müssen wir langsam vorgehen. Ich persönlich weiß,
Ich sage das mal ganz ehrlich, ich weiß, dass ich eine Neigung habe, so schnell wie möglich voranzuzeigen, zu gehen. Eine Neigung vermute ich aller Prediger, aller Bibelleser. Vater, wenn es möglich ist, sagt er, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Ah, sagen wir, das ist das Wichtige, sondern was du willst. Aber sage das nicht zu schnell. Weil das, was er unmittelbar davor gesagt hat, für dich so erschütternd ist. Zuerst sagt er, Vater, das ist nicht das, was ich will. Nicht das, was ich will. Natürlich, ich verstehe, warum wir uns beeilen. Wir haben Angst. Wir haben Angst, dass wir vielleicht denken könnten, dass Jesus etwas will, was gegen den Willen seines Vaters ist. Aber das darf doch nicht sein. Jesus gegen seines Vaters Willen. Und tatsächlich, wenn ich Kommentare lese über diese Passage, ich sehe immer wieder die Angst. Die richtige Angst, ob wir diesen Abschnitt wirklich verstehen. Aber meine Lieben, wie verstehen Sie erst dann, wenn wir erkennen, dass Jesus dies nicht wollte für sich selbst? Wir müssen sogar nog weiter gehen. Jezus konnte das nicht für zichzelf wollen. Und zugleich ein heiliger Mensch gewesen sein. Weil dieser Kelch, weil die schreckliche Erfahrung, dass von seinem himmlischen Vater verlassen war. Sag mal ehrlich, konnte das wollen? Und trotzdem heilig sein. Könntest du das wollen? Und heilig sein? Bist du ein heiliger Mensch? Kannst du dann zu deinem himmlischen Vater sagen, himmlischer Vater, ich bin glücklich, dass du dein Gesicht gegen mich wendest und deinen Zorn über mich ausgießt? Ich will es, es wird die Freude meines Lebens sein. Natürlich kannst du das nicht so beten. Liebe Gemeinde, wenn Jesus vollkommen heilig sein will, muss so beten. Denn ein heiliger Sohn will ständig in der ungetrübten Gegenwart von Vater lächeln leben. Aber das Wunderbare ist, und darum ist es so ganz wichtig, dass wir nicht schnell uns auf die zweite Aussage stürzen. Denn das Wunder dieser zweiten Aussage liegt in den ersten. Wenn zuerst gesagt hätte, okay, passt, wie wir in Österreich gerne sagen, passt, dann wäre das zweite nichts Wunderbares, oder? Das Wunderbare daran ist, dass Jesus bereit ist, es um unseren Willen zu tun. Dass es nicht einen Moment in ihm gibt, für sich selbst kosten zu wollen. Und ich glaube, dafür gibt es einen guten Grund. Wenn du an die ersten Kapitel der Bibel zurückdenkst, kennst du diesen Grund. Wir haben an einem Abend darüber gesprochen, vor einigen Wochen. 1. Mose 2, 1. Mose 3, über die erste Sünde gegen Gott, hatte mit dem Essen einer Baumfrucht zu tun. Und trotz allem, was uns in Kinderbibeln beigebracht ist, scheint es mir, dass es im Buch Genesis keinen wirklichen Unterschied gab zwischen diesem Baum und jedem anderen Baum. Ich sage das, weil der Genesis diesen Baum genau so beschreibt wie jeden anderen Baum. Er war attraktiv anzusehen und seine Früchte sahen saftig und köstlich aus. Wenn man vor diesem Baum stand, konnte man keinen Unterschied feststellen. Nein, der Unterschied lag nicht in diesem Baum selbst, sondern in dem, was Gott über diesen Baum sagt. Und der Grund dafür war folgendes. Ich sage es mal so. Adam und Eva gehorchten instinktiv ihren liebenden Vater. Aber hier forderte sie auf, etwas zu tun,
wofür es keinen Instinkt gab. Ihr Instinkt war, schau mal, wie schön dieser Baum. Und wie köstlich sehen die Früchte aus. Genauso wie des anderen Baumes. Einfach zugreifen. Also was ist los? Ist ganz einfach. Der himmlische Vater sagt, schau mal, ich habe alle diese Instinkte in dir gelegt, was schön ist, was lecker ist. Instinkte, dich meinem Willen anzupassen. Aber ich möchte, dass du mir gehorcht als Beweis deines Vertrauens in mich, deiner Liebe zu mir, deinen Wunsch, mir zu gehorchen. Weil ich dein liebender Vater bin. Auch wenn du gar keinen Instinkt hast, der sagt, diesen Baum dürfen wir nicht anfassen. Vater sagt ganz einfach, du vertraust mir doch. Und jetzt sehen wir, was hier passiert. Dort, und beides malen in einem Garten, dort im Garten Eden geht es um Essen. Hier im Garten Gethsemane um Trinken. Was Jesus bewegt, ist die Bereitschaft, um unsentwillen zu tun, was er von seiner heiligen Natur aus nicht tun kann, für sich selbst. Und jetzt verstehen wir, was hier passiert. Jesus ist gekommen, nicht nur um sich mit unserer Sünde zu befassen, nicht um sich damit zu befassen, ist gekommen, um bis zu den Wurzeln unserer Sünde vorzudringen. Um die Sünde zu entwurzeln. Und zu beginnen, was Paulus eine neue Schöpfung nennt. Daarom sagt Augustinus, ich sehe die Tiefe. Ich kann den Boden nicht erreichen. Das ist das Geheimnis dieses Gebets. Ein Gebet so voller Spannung. Wir wollen die abbauen. Damit es ein bisschen erträglich wird. Er sagt, Vater, nicht in mir will diese Kelch trinken. Jedes bissel heiligen Menschlichkeit in mir schreckt davon zurück. Denn das würde bedeuten, dass ich erlebe, wie du dein Gesicht von mir abwendet. Aber ich weiß, Vater, das ist der Plan. Ich verstehe, es ist für ihre Rettung. Daarom, niet wat ik wil, sondern wat du willst. Spürst du es? Dies is der entscheidende Moment im Dienst unseres Herrn. Wenn ihr den Kelch nimmt und ihn trinkt bis zum letzten Schluck, das ist das schiere Geheimnis seiner Menschlichkeit. Ich war, das war letzten Sonntagabend, einen schwierigen Abteil im Bekenntnis über die Menschlichkeit und die Göttlichkeit von Jesus. Aber hier ist es, dass er eine einzige Person ist, mit zwei Naturen und zwei Willen, einen menschlichen und einen göttlichen. Und an diesem Punkt gibt es nichts in seinem heiligen menschlichen Willen, der von Gott getrennt sein will. Sonder er unterwirft sein Willen, Vaters Willen, um unseren Willen. Und jetzt macht Johannes 17, Vers 24 einen Sinn, oder? Er ist in der Lage zu sagen, das Vater will ich und ich weiß, dass du es geben wirst, weil er innerhalb einer Stunde bereit ist zu tun, was nichts in ihm tun will, weil er mehr dem himmlischen Vater gefallen und mehr uns auch hier retten will, als jeder Instinkt in ihm, um niemals von seinem Vater getrennt zu sein. Und daarom sage ich, diese beiden Poster hängen an derselben Wand. Und wenn wir in den Garten Gethsemane kommen, geh auf Zehenspitzen. Denn jetzt kommen wir zum Kern. Jetzt sehen wir, was Paulus später sagt, dass mit dem ersten Adam die Sünde in der Welt kam, wegen seines Ungehorsams gegenüber der klaren Offenbarung von Gottes Willen. O wisest love, that flesh and blood, that did in Adam's fall, that in Adam fail, should strive against the foe, again should strive and should prevail. Und jetzt glaube ich, dass unser Freund gerne ein musikalisches Intermezzo liefert. Ich muss eigentlich abschließen. Aber hier gibt es doch auch ein paar wunderbare Lektionen für uns. Auf einiges möchte ich hinweisen. Erstens, woran sollten wir denken, wenn uns in einem Augenblick der Kelch gereicht wird? Der Kelch, den Paulus den Kelch des Segens nennt. Dann sollen wir bedenken, dass ich diesen Kelch des Segens empfange, weil er meinen Kelch des Fluches genommen hat. Das ist der fröhliche Wechsel. Pass auf, nicht der Pfarrer sagt, nimm und trink. Es ist Jesus, der zu mir sagt, nimm und trink. Denn mein Vater sagte zu mir, nimm und trink und ich trank. Also nimm und trink. Es sind keine bitteren Schlucke. Es sind Segnungen meiner Gnade für dich. Ist es keine große Hilfe für uns, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen? Heute Abend, dieser Einladung. Zweitens, es hilft uns zu verstehen, warum es keinen anderen Weg gibt. Ich habe immer wieder Menschen getroffen, die sagen, ja, ich finde schon einen anderen Weg. Einen anderen Weg der Erlösung. Und dann denke ich innerlich voller Ehrfurcht, Mensch, Mensch. Ich möchte nicht, dass du vor dem Richterstuhl Gottes stehst und sagst, ich habe schon einen anderen Weg gefunden. Wenn Jesus so viel für unsere Erlösung getan hat, ich stelle mir vor, wie der Vater sagt, meinst du nicht, ich hätte einen anderen Weg gefunden, wenn es einen anderen Weg gab? Genau darum sagt Petrus, es ist kein anderer Naam unter den Himmel gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Und drittens leert es uns, dass bis zu diesem Punkt dies der Höhepunkt der Liebe des himmlischen Vaters zu Jesus ist, dass meinen Willen tun würde, anstatt seinem heiligen Instinkt zu folgen. Weil mir vertraut, will mir gehorchen, will ihnen das Heil bringen. Oh, es ist ein Moment, wenn ich versuche, mir den Himmel vorzustellen. Ein Moment, in dem nicht nur wir, sondern auch sein Vater singen würde. Mein Jesus, ich liebe dich, ich weiß, du bist mein. Ich liebe dich heute, wie niemals zuvor. Und siehst du die Verbindung zu seinem Gebet in Johannes 17? Wenn wir hier gesehen haben, wie uns liebt, wie wird es sein, ihn dort zu sehen, in all seiner Herrlichkeit, noch immer uns liebend. Und was bedeutet das jetzt für dich und mich als gläubige Christen, dass Jesus, der in Gethsemane so gebetet hat, für uns betet, dass wir dort hingebracht werden, in die Glorie. Also zwei Bilder an der Wand. Das hellleuchtende Bild von Johannes 17 und das dunkle Bild hier. Siehst du es? Das Licht ist der Grund für die Dunkelheit. Die Dunkelheit der Grund für das Licht. Fantastisch, oder? Weil so ein Retter ist. Und je mehr du erkennst, dass das für dich getan hat. Ich frage mal, was könnte zu viel sein, es für ihn zu tun? Amen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater, wir danken dir für die beide Gebete in den Evangelien. Für die Weise, wie die Worte zustande gekommen sind. Dass dein Heiliger Geist die Apostel dort in Gethsemane und später in die Wahrheit geführt hat. Und sie diese Wahrheit für den Rest der Geschichte geschrieben haben, damit wir diese Dinge über unseren Retter wissen können. Und wir beten, wenn wir darüber nachdenken, dass du uns zu ihm hinführst. Oh, wir danken dir, dass alles ist, was wir jemals brauchen werden. Wenn uns so sehr geliebt hat, dann können wir sicher sein, dass uns bis zum Ende lieben wird. Wir danken dir, dass du deine Liebe zu uns bewiesen hast und dass als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Danke auch für deinen Heiligen Geist, der in unsere Herzen hineinströmt, diese wunderbare Liebe. Und wir bitten, dass du uns damit überfluten mögest, dass wir in unsere Schwäche, in unsere Zerbrechlichkeiten und Kranklichkeiten und Sündhaftigkeiten lernen mögen, mehr und mehr im Licht dieses Opfers zu leben, das Christus für uns gebracht hat. Bringt uns einmal zur Herrlichkeit. So hilf uns, wir beten, als diejenigen zu leben, die wissen, dass wir geliebt werden von einem sehr großen Retter, damit wir dich vom Herzen lieben werden, in seinen Namen.